Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Sound of Gaming, dem Spiele-Podcast. Ich bin wie immer der Tobi und ich begrüße meinen werten Kollegen Dennis, der auch wieder mit am Start ist.
Hey, Servus Dennis. Leute.
Servus. Jo, wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet und zwar soll es in dieser neuen Folge von Sound of Gaming um unser Format Let's Hear gehen und da möchten wir euch heute zwei brandheiße aktuelle Titel vorstellen. Und zwar soll es um Horizon und Nier gehen. Genau, und Let's Hear, der Name ist hier eigentlich auch schon Programm. Wir möchten euch zwei jeweils ein Spiel vorstellen, was wir so ein bisschen belabern, beleuchten. Wir nennen euch Vorteile, Nachteile, wie das Spiel so bei uns abgeschnitten hat, was es so für Eigenheiten und so weiter mit sich bringt und am Schluss dann auch eine Empfehlung abgeben oder eben auch nicht. Genau, so viel dazu. Dann würde ich jetzt ohne weitere Umschweife direkt mit dem Spiel einsteigen, was ich quasi getestet habe die letzte Zeit. Und zwar handelt es sich hierbei um Horizon Zero Dawn. Die meisten kennen es sicher. Es handelt sich um einen PS4 Exclusive-Titel, der sogar Pro optimiert ist, also läuft noch etwas besser auf der PS4 Pro. Und das Ganze ist ein Spiel, was von dem Entwickler Guerrilla kommt. Die sind unter anderem durch Spiele wie Killzone bekannt und ja, man merkt es auch relativ deutlich im Spiel so, beziehungsweise wenn man Killzone gespielt hat, erkennt man da durchaus ein paar Parallelen so, was jetzt so Dinge wie die Häufigkeit von Audio-Logs oder so angeht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die das bei Killzone auch immer relativ strikt durchgezogen, dass die Story so ein bisschen durch diese Audio-Logs, also durch diese Dateien zum Hören, vorangetrieben wurde. So ist es bei Horizon auch gehalten. Ja, wer sich mit dem Spiel schon ein bisschen beschäftigt hat oder zumindest das Cover angeschaut hat, der hat gemerkt, dass das Setting in einem zukünftigen, also das Setting spielt in der Zukunft quasi. Das handelt sich um eine Open World mit Rollenspielelementen. Und ja, das ist auch so ein Punkt quasi, in dem das Spiel so seine ziemlich größte Stärke präsentiert, nämlich die Grafik oder die Präsentation eben. Also man sieht direkt im Spiel, wenn man anfängt so, wenn man reinstartet, dass die Natur quasi das komplette Land zurückerobert hat. Die Menschheit, wie wir sie kennen, existiert dort nicht mehr, denn die Menschen leben dort in primitiven Stämmen, in sogenannten Tribes. Und was man hier auch dazu sagen muss, die Leute dort, die sind alle sehr, sehr gläubig. Also da wurde quasi das komplette Weltbild, wie wir es heute kennen, wurde irgendwie über den Haufen geworfen. Und die Leute kennen auch solche hochtechnisierten Dinge gar nicht mehr wirklich. Alles, was da irgendwie sich von selber bewegt oder maschinell oder so aussieht, das wird da gleich abgetan als irgendwie eine höhere Macht. Und ja, also in dem Spiel ist es auch so, dass zwar Wildleben vorhanden ist, also man begegnet durchaus einigen normalen Tieren so, wie jetzt Wildschweinen oder Füchsen oder Hasen, aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich, wie es auch auf dem Cover schon zu sehen ist, auf diesen hochmodernen, extrem technisierten, technologischen, was auch immer, Maschinen so. Das sind eigentlich so die heimlichen Stars dieses Spiels und ja, diese streifen so durch die Welt. Das ist so das Setting an sich. Und ja, jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was hast denn du so zur Story? Hast du da schon ein bisschen was mitbekommen, Dennis?
Naja, das erinnert so ein bisschen an nordische Mythologie, so das Design vor allem der Charaktere. Zur Story weiß ich halt nur, dass man diese Protagonistin spielt, hab den Namen aber vergessen. Und also mehr weiß ich dann nicht wirklich.
Okay, ne, das ist ja auch gut so, dann kann ich dich da jetzt ein bisschen überraschen, beziehungsweise wenn du es dann jemals spielen wirst, kannst du dir das selber so anschauen. Und ich werde es jetzt trotzdem kurz erläutern. Man spielt Aloy, also das ist so eine junge Jägerin und Fährtenleserin und wie du schon gemeint hast, hat es so ein bisschen einen nordisch angehauchten Touch, gerade auch durch die ganzen Stämme, Tribes, durch die Tattoos oder Körperbemalungen, die Leute da haben. Das erinnert tatsächlich schon ein bisschen an das Nordische. Und was man zur Story noch sagen kann, also Aloy, man spielt da quasi am Anfang, ohne jetzt groß zu spoilern, das passiert nämlich in der ersten halben Stunde des Spiels bereits. Man sieht, wie sie quasi als Baby getauft wird und später, wenn sie ein bisschen älter ist, stellen sich ihr dann so Fragen wie, wo kommt sie eigentlich her, warum hat sie keine richtige Familie. Man muss sagen, sie lebt so mit einem älteren Mann zusammen, der auch ein hervorragender Jäger ist und der sie aufgenommen hat. Ja, und da setzt eigentlich das Spiel dann an. Da startet man dann auch durch so, man startet dann quasi oder macht als erwachsene Frau weiter und möchte eigentlich herausfinden, wo man tatsächlich herkommt, wo man seinen Ursprung hat, und das ist auch so ein bisschen die, oder eigentlich ist das die Story des Spiels so, das zieht sich dann von Anfang bis Ende so durch und da entwickelt sich dann eine relativ coole, muss ich sagen, relativ komplexe Story, gerade auch was so dieses Auftreten, dieses Erscheinen dieser Maschinen angeht, so, dass man dann aufgeklärt bekommt, wo kommen die eigentlich her, warum gibt es die, warum leben alle anderen Menschen irgendwie in so primitiven Stämmen, warum gibt es da dann aber im Gegensatz dazu diese krassen Maschinen, die einfach alles in den Schatten stellen, was die Menschheit kennt, was so das Technische angeht und. Ist wie gesagt relativ cool inszeniert am Anfang und man merkt auch, dass sie einen Storyschreiber gehabt haben. Also das habe ich nachgeschaut, sie haben da tatsächlich eine Person dazugeholt, die da sich dann komplett auf die Story fixiert hat, und das hat sich dann durchaus abgezeichnet im Spiel. Das finde ich eigentlich ganz cool. Genau. Ja, der nächste Kernpunkt oder der nächste Fokus des Spiels ist, wie schon gesagt, liegt auf der Grafik so. Das Spiel sieht ziemlich gut aus, hat eine extrem gute, detaillierte Open World. Und selbst mit dieser krassen, mit dieser guten Darstellung läuft es eigentlich, also was so das Technische angeht, sehr flüssig und auch stabil auf der normalen PS4. Auf der Pro dann natürlich noch ein bisschen besser, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt bisher von niemandem, der es auf der normalen PS4 gespielt hat, mitbekommen, dass es irgendwie Probleme gab. Es gibt auch wieder, wie damals schon bei Nioh 2, dieser Grafikmodi, dass man quasi wählen kann zwischen einem Modus, der komplett die Grafik nach oben dreht und das Ganze noch um ein, zwei Stufen besser aussehen lässt. Und dann gibt es auch noch einen Modus, der quasi die Frames stabilisiert und mit dem die Grafik dann halt etwas runtergedreht wird, aber trotzdem noch immer top aussieht. Was man auch erwähnen muss, es gibt, obwohl diese Spielwelt wirklich groß ist, gibt es nahezu keine Ladezeiten. Also lediglich wenn man das Spiel startet oder wenn man drauf geht oder die Schnellreisefunktion benutzt, kommt es dann kurz zu Ladezeiten, aber das ist auch wirklich, wirklich bemerkenswert, so was die da abgeliefert haben von der Performance, von der Technik her. Und ja, die Haare kann man vielleicht noch erwähnen von Aloy, die Frisur bzw. die Haare, wie gesagt, da gibt es eine ziemlich coole Physik, das passt eigentlich alles. Und das, wenn man sich da nicht auskennt, dann merkt man das vielleicht gar nicht, aber wie gesagt, wir beide sind ja auch ziemlich hart am PC unterwegs und deswegen ist mir das natürlich gleich aufgefallen, so dass die da auch drauf geachtet haben, dass das cool aussieht, und das haben sie auch echt gut gemacht so.
Also ist das Spiel eigentlich so ein richtiges Grafikwunder, oder wie würdest du das sagen?
Ja, also das letzte Spiel, was so ein bisschen vergleichbar damit wäre, ist vielleicht so The Witcher. Also das hat auf mich so den gleichen Eindruck gemacht, quasi Kinnlade nach unten so. Und ja, ich würde jetzt nicht Grafik Wunder nennen, aber sie haben halt wie auch bei Uncharted, haben sie da quasi die Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, haben sie da genutzt, um einfach ein bombastisches Spiel zu machen, was jetzt zumindest bei Horizon auf die Präsentation zutrifft.
Also ich würde schon, ich wäre da schon interessiert, mal so Hand anzulegen und zu schauen, wie das Spiel so halt ankommt, wie die Grafik so ist. Ich meine, so wie du erzählst, ist es halt schon ziemlich hübsch anzusehen, und ja, sowas interessiert mich halt ja auch, ne?
Also ja, gibt's nichts zu meckern in diesem Punkt. Dann würde ich jetzt noch zum Design übergehen, und zwar sind die Charaktere, die man selber spielt, also die, wie gesagt, diese Aloy oder auch die NPCs, mit denen man öfters zu tun hat, das sind eigentlich gut gezeichnete, gut designte Leute so, die sehen ziemlich gut aus, die sehen auch alle unterschiedlich aus, haben so ein bisschen ihre Eigenheiten. Die haben, wie gesagt, auch diese Stammestattoos oder Stammeszeichnungen, die auch ganz cool aussehen. So, es gibt verschiedene Rüstungen, die dann auch verschiedene Effekte mit sich bringen. Das fand ich auch ganz nett. Und ja, jetzt aber auch, wie gesagt, wieder zu den Maschinen. Und da muss ich sagen, das ist somit ein Teil am Spiel, der mir so am besten gefallen hat. Denn es gibt glatte 26 verschiedene Maschinenarten, Maschinentypen so. Und dann kommen noch menschliche Gegner dazu. Und wenn man sich das überlegt, so, die Maschinen, die ja quasi auch so ein bisschen Tiere darstellen sollen, das sind alles komplett eigene Gegnerarten. So, die haben alle komplette Eigenheiten, alle komplette Stärken, unterschiedliche Schwächen. Es gibt kleine, so ein bisschen an Wachhunde erinnernde Maschinen, die nennt man dann Watcher. Es gibt bis hin zu riesigen Dinosauriern, die man auch in dieser Gameplay-Demo gesehen hat. Und da ist eigentlich alles so mit dabei. Die haben alle unterschiedliche Größen, unterschiedliche Schwachpunkte und Anfälligkeiten. Und ja, also da haben sie richtig viel Liebe und richtig viel Detail reingesteckt in diese Maschinen. Das fand ich richtig cool.
Also die Abwechslung ist auf jeden Fall gegeben, ne?
Auf jeden Fall, genau. Und da komme ich aber dann nachher noch im Gameplay dazu. Das schlägt sich dann natürlich auch auf das Kämpfen oder auf die Taktik nieder, die man da dann quasi an den Tag legen muss. Was ich jetzt hier aber noch kurz ansprechen möchte, ist so, es gibt auch verschiedene Landschaften. Das ist mir positiv aufgefallen, dass man quasi am Anfang so in einem Wiesen, in so einem Waldgebiet startet. Später kommt man dann noch in Gebiete, die quasi Gebirge zeigen. Es gibt Eislandschaften, es gibt eine Wüste bzw. Sandlandschaft und natürlich auch Wasser, noch reichlich Wasser. Und da ist es dann eben auch so, je nachdem, wo man sich befindet, da findet man dann eben auch die unterschiedlichsten Gegnertypen. So, das ist auch ziemlich cool. Genau. Und wie ich jetzt schon angesprochen habe, zum Gameplay dann noch, was auch einen großen Teil des Spiels ausmacht. Man spielt Aloy in der Third Person. Und ja, es gibt so, wie bei diesen meisten oder wie bei vielen Open-World-Spielen hat man jetzt so mehrere Möglichkeiten, wie man die Kämpfe quasi bestreitet oder wie man so durch das Spiel kommt. Also man kann beispielsweise in einen Stealth-Modus gehen, indem man dann quasi geduckt läuft und so ein bisschen um die Maschinen und um die Menschen rumschleicht, und man hat hierbei dann auch immer eine Anzeige oben, bei der man sieht, wie quasi die Visualität aktuell von einem selber ist, ob die Gegner einen sehen, ob man versteckt ist. Es gibt Dinge wie dieses hohe Gras, in dem man sich quasi dann, in das man hinschleichen und sich verstecken kann. Man kann mit dem sogenannten Speer oder beziehungsweise das ist sogar, glaube ich, ein besonderer Speer, den man da hat. Das ist so ein ganz kurzer, der sich relativ gut für den Nahkampf eignet. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich aber auch diverse Bögen, Schleudern oder sogenannte Rope- oder Tripcaster. Das sind solche Maschinen, die auch ziemlich hoch entwickelt sind, mit denen man diesen Monstern, diesen Gegnern so gewisse Fallen stellen kann oder Bomben schleudern kann und so weiter. Und ja, das in Verbindung so mit den verschiedenen Gegnertypen, den verschiedenen Gegnerarten und diesen verschiedenen Anfälligkeiten, vor allem auch der Gegner. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man da jetzt auf so eine Maschine trifft, dann muss man erst mal schauen, okay, was ist das für eine Maschine? Was hat die für Schwächen? Ist die anfällig gegen Feuer? Ist die resistent gegen Feuer und so weiter? Man muss dann erstmal so ein bisschen den Laufweg dieser Kreatur abscannen, abschätzen und kann sich dann quasi vorbereiten. Möchte ich jetzt brachial mit Nahkampf auf diesen Kampf zugehen? Möchte ich jetzt vielleicht vorher noch irgendwie eine Falle oder so stellen oder ein paar Bomben auf den Boden oder so legen oder Minen, über die Kreaturen dann später drüber laufen und. Also da hat man, wie gesagt, relativ viel taktische Freiheit. Und man hat eben auch so einen sogenannten Fokus. Das ist dieses Ding, was Aloy so am Ohr hat. Und das, man kann es am meisten oder am ehesten kann man es vielleicht mit diesem Detektivmodus bei Batman oder diesem Spurenlesen bei Witcher vergleichen, dass dann so eine Art Hologramm vor einem auftaucht und man verschiedene Ansichten zu Dingen hat. Also man sieht dann beispielsweise, wo haben die Gegner ihre Schwachstellen. Man kann Laufwege von verschiedenen Gegnern kann man sich anzeigen lassen, und da gibt es dann noch einige Funktionen mehr, die dieses Gerät erfüllt. Beispielsweise auch Fährten lesen und so kann man da machen. Ja. Und ja, diese ganzen Punkte kommen dann so zusammen und ergeben dann eigentlich ein rundes, ein ganz gutes Kampfsystem. Und da muss ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, Aloy bezeichnet, oder es wird so kommuniziert im Spiel oder kommt so rüber, dass Aloy eigentlich eine richtig gute Fährtenleserin und Jägerin ist, so, aber der Großteil dieses Skills kommt halt tatsächlich durch diesen Fokus, den sie da am Ohr hat, den sie aber schon als Kind quasi in so einer Ruine findet. Und ja, die Frage ist halt, wäre sie auch so eine gute Jägerin, wenn sie jetzt diesen Fokus nicht hätte, denn er nimmt ihr halt schon ziemlich viel Arbeit ab, sage ich mal.
Ja gut, das ist jetzt eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann, aber also ich denke mal, jeder könnte ein guter Jäger sein, wenn er so ein Ding hat.
Ja, genau. Das ist eben so ein bisschen die Diskrepanz, die dann da entsteht, so wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt. Ja, hätte man vielleicht etwas anders lösen können, aber ist nur, ein kleiner Teil, der dann so ein bisschen, oder ein schwacher Teil, der negativ auffällt. Ansonsten ist es, ja?
Ja, sorry, dass ich gerade unterbreche, aber als du halt eben erklärt hast, so Fallen legen und Schwachstellen herausfinden und sowas, das hat mich irgendwie sau stark an Monster Hunter erinnert, gerade.
Ja, durchaus. Also man kann das schon da damit vergleichen. Klar sind jetzt die Kämpfe nicht so unendlich lang, wie das teilweise bei Monster Hunter der Fall ist, aber du musst da schon auch gut taktisch klug, taktisch clever vorangehen, sonst gerade gegen die größeren Monster, wenn du da nur voranstürmst und sie mit Nahkampfattacken angreifst, so, das ist dann im Normalfall der sichere Tod. Also du musst da wirklich schauen, wo sind die Schwachstellen, wo haben diese Maschinen irgendwelche Belüftungskanäle oder wo sitzt quasi ihr Kern. Entblößt diese Maschine irgendwann ihren Schwachpunkt, sodass ich da angreifen kann und so weiter und so fort. Teilweise muss man sogar verschiedene Schichten, verschiedene Metallplatten, Komponenten dieser Maschinen entfernen. Das geschieht dann durch Draufhauen oder mit speziellen Pfeilen aus dem Bogen so. Und man kann sich das so vorstellen, wie wenn man eine Mandarine oder so schält. Man muss erst so die obere Schale entfernen, dass man überhaupt zum Kern irgendwie kommt. Das ist auch ganz cool so.
Ja, also hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Also ich würde mir das gerne mal anschauen. Interesse ist geweckt. Aber ich denke mal, da ist noch Negatives dazu zu sagen, vielleicht.
Ja, genau. Also ich habe jetzt, wie gesagt, relativ viel Positives über das Spiel gesagt. Was ich noch kurz fertig erwähnen möchte, es gibt unglaublich viele Nebentätigkeiten. Also die Welt ist nicht wie bei Final Fantasy einfach nur eine große Open World, durch die man durchfährt oder durchfliegt, sondern das ist schon eine lebendige, ziemlich cool gestaltete Welt, in der es ziemlich viele Nebenaufgaben gibt. Es gibt Sidequests, es gibt sogenannte Errands, die man machen kann. Also das ist das englische Wort für Laufbursche quasi, dass man so verschiedene, also das sind dann eher solche Fetch-Aufgaben oder Catch-Aufgaben, wie man das auch immer nennt. Es gibt solche Corrupted Zones, die dann quasi mit verschiedenen Maschinen verseucht sind, die man klären kann, diese Zonen. Es gibt verschiedene Herausforderungen, gerade was so die Kampfskills angeht. Es gibt sogenannte Cauldrons, die dann das so, man kann sich das so vorstellen, wie so riesige Metallbunker, in denen quasi die Maschinen hergestellt werden auch. Die kann man erforschen und verschiedene Dinge freischalten. Und was mir so auch mit am besten gefallen hat von diesen Features, ist so das, sind so die sogenannten Tall Necks. Also wie der Name schon sagt, das sind solche Lang- oder ja doch Langhälse, würde ich es jetzt auf Deutsch übersetzen. Und wer so Spiele wie Assassin's Creed oder auch ein Mad Max gespielt hat, da gab es ja diese Türme oder diese Heißluftballone, die man da quasi erklimmen musste, um dann einen Teil von der Weltkarte freizuschalten. Hier hat man das so gelöst, dass diese Tollnecks, das sind eigentlich auch Maschinen, aber die sind eben friedlich und man kann sich die wie so einen großen Brachiosaurus vorstellen, der so einen riesen langen Hals hat und auf dem Kopf hat er so eine Scheibe, so eine Platte und da muss man eben versuchen, man muss dann meistens auf ein Gebäude oder so gehen und dann, wenn das Vieh vorbeilauft, muss man da drauf springen, dass man so auf dem Rücken landet und dann muss man da so bis ganz nach oben quasi klettern Und wenn man da dann oben angekommen ist, schaltet man quasi diese Umgebung mit ihren ganzen Icons auf der Karte frei. Und man kann natürlich auch oben bleiben und verschiedene Gegner mit dem Bogen wegsnipern. Fand ich auch ganz lustig und ja, einfach die Aussicht genießen. Und ich fand es eben cool, dass es auch eine Kreaturenart gibt, die jetzt so riesig groß ist und die man dann quasi aktiv ins Spiel eingebaut hat.
Ja, die ist ja dann, die hatte da mehrere Nutzen für den Spieler. Und wie du gesagt hast, ist die eher friedlich, also würde ich mal sagen, dass die einem nichts antut. Dass sie einfach nur rumläuft. Kann man auch vielleicht als Taxi benutzen.
Genau, also ja, kann man auch machen. So, oder wie gesagt, man stellt sich oben drauf und schießt einfach die anderen Gegner, die unten rumstehen, mit dem Bogen ab, weil die können ja dann nicht wirklich was machen, außer blöd aus der Wäsche gucken.
Ja, die Vorteile des Snipers.
Ja, und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, gibt es auch wieder viele dieser Audio-Logs. Es gibt aber auch Holo-Logs, die dann quasi so eine quasi wie so eine Videofunktion sind, die man mit seinem Fokus abspielen kann und die die Story vorantreiben. Ja, das wäre jetzt so mal das kommt also das mein Fazit, mein Eindruck zu dem Spiel an sich. Ich habe jetzt wie gesagt relativ viel positive Dinge genannt. Ich werde jetzt aber auch noch ein paar Dinge nennen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und zwar ist die Gegner-KI, also egal ob Mensch oder Maschine, die ist leider relativ oder teilweise relativ schlecht. So, du stehst dann irgendwie vor dem Gegner und es geht irgendwie ewig, bis der dich erkennt oder er hat dich schon erkannt und macht dann aber nichts. Oder wenn du solche Banditensiedlungen einnehmen willst, so, dann kann es sein, du ein Gegner hat dich irgendwie schon gespottet, er hat dich schon erkannt, aber er rennt dann halt einfach nicht weg. So, er steht dann irgendwie noch ein paar Sekunden rum und die Laufwege sind teilweise ein bisschen komisch von den Gegnern so. Ansonsten, ja, die KI ist in Ordnung, aber man hätte sie noch ein bisschen besser machen können. Die NPCs sind mir auch teilweise farblos aufgefallen oder farblos immer im Gedächtnis geblieben. Also gerade was so diese Merchants angeht, diese Händler, die sehen einfach mal fast alle gleich aus und haben auch immer exakt dieselben Items dabei, egal an welche Stelle du kommst im Spiel. Das fand ich auch ein bisschen random und generisch so. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Den Skill Tree wollte ich vorher eigentlich noch ansprechen, habe ich jetzt gemerkt, dass ich das vergessen habe. Also der ist so ein bisschen wie bei Far Cry aufgebaut. Far Cry 3 würde ich da jetzt als Beispiel hernehmen. Du hast so verschiedene Hauptstämme, also quasi dieses Scavenging, Fährtenlesen hast du, Jagen, Kämpfen oder auch solche Dinge wie verschiedene Kräuter, verschiedene Medikamente aufsammeln und die kannst du dann halt ausbauen, die Punkte so. Es ist auch relativ cool gemacht und es sind auch ziemlich interessante Fähigkeiten oder Skills. Allerdings ist es so, du hast so ein unglaublich großes Angebot, also was den XP Gewinnung angeht. Also du kannst so viele Nebenquests, so viele Gegner killen, wie du willst eigentlich. Quests machen, irgendwelche Tests, irgendwelche Herausforderungen bestehen und da bekommst du so viele Erfahrungspunkte, dass du diesen Skill Tree eigentlich relativ schnell ausgebaut hast und das sorgt dann für den nächsten negativen Punkt, nämlich dass du dann für viele Nebenaufgaben einfach schon zu stark bist. So, du hast einfach schon so einen hohen Level erreicht oder so gute Skills freigeschaltet, dass das Ganze so ein bisschen overpowered ist. Also dein Charakter ist dann ein bisschen zu stark und ja, gab es entweder dann zu viele Nebenquests oder Nebenaufgaben oder es gab einfach zu viele Erfahrungspunkte für die verschiedenen Tätigkeiten so und da passt das Balancing nicht ganz. Ja.
Das ist jetzt so ein Punkt. Also du hast schon so ein paar Sachen erwähnt, die halt in Nier auch da sind, aber halt, naja, ganz anders. Und ja, das wird dann gleich ganz interessant werden.
Okay. Ja, so viel Negatives habe ich aber dann letztendlich doch nicht. Das waren nämlich schon meine Kontrapunkte. Ich würde das jetzt nochmal zusammenfassen und quasi dann ein Endfazit abgeben. Also was mir wie gesagt sehr positiv aufgefallen ist, ist die schöne, große, gefüllte Open World mit den Rollenspielelementen. Es gibt eine ziemlich gut inszenierte Story und auch Hauptcharaktere. Die Maschinen und vor allem auch das Waffendesign sind einfach top. Also das habe ich in keinem anderen Spiel so gut gesehen, beziehungsweise fällt mir jetzt keins ein. Die Technik ist, wie schon erwähnt, richtig erste Sahne so. Bombengrafik, alles top so, Performance läuft gut. Ja, kann man eigentlich, was so das angeht, nicht wirklich viel bemängeln. Was jetzt mir negativ aufgefallen ist, ist, dass die Steuerung manchmal ein bisschen hakelig ist. Gerade im Kämpfen regt es einen dann auf, wenn man irgendwie eine falsche Taste gedrückt hat oder wenn der Charakter nicht das macht, was man quasi eingegeben hat als Befehl oder was man jetzt erwartet, was er macht. Die KI ist, wie gesagt, teilweise schlecht und das Balancing, was so die Experience angeht, hätte man auch besser machen können. Ansonsten kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein grundsolides Spiel. Wenn ihr euch für Open World oder für das Setting allgemein, in dem das spielt, interessiert, dann holt euch das auf jeden Fall. Also kann ich dir dann auch genauso empfehlen, Dennis, wenn dich das interessiert, hol dir das. Ich würde es mir vielleicht nicht für den Vollpreis holen, also für 69 Euro auf keinen Fall. Vielleicht auch nicht für 59, aber wenn es dann mal ein bisschen günstiger ist, kann man da auf jeden Fall zugreifen. Ich selber muss sagen, ich bin jetzt, was so die ganzen Spiele in letzter Zeit angeht, auch mit The Witcher und Final Fantasy und so, auch Yakuza kommt da noch mit dazu, bin ich ein bisschen Open World müde geworden, sag ich mal. Und ja, obwohl es jetzt halt, wie gesagt, eigentlich ein gutes Spiel ist, fand ich es dann doch ein bisschen zäh, so auf die lange Sicht gesehen. Aber wenn ihr damit was anfangen könnt, wie gesagt, dann holt euch das auf jeden Fall. Und von der Wartung her würde ich auf jeden Fall so eine gute 80 oder beziehungsweise Mitte 80 bis 85 würde ich da geben. So, also grundsolides Spiel, hat ein paar kleinere Mängel, aber im Großen und Ganzen ist es echt gut, was sie da abgeliefert haben. Jo.
Ja, die Wertung ist schon ganz, also ganz angenehm. So wie du jetzt erzählt hast, würde ich sagen, das Spiel, es stört sich nicht so sehr, wenn da ein paar kleine Fehler sind. Die guten Aspekte überwiegen ja scheinbar.
Auf jeden Fall, ne?
Ja, deshalb würde ich sagen, ja, also kann man sich mal anschauen. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, da würde ich jetzt keinen Vollpreis zahlen dafür. Denn ich bin ja auch selber ein bisschen müde von Open World. Deshalb, da warte ich jetzt noch ein bisschen.
Ja, und wahrscheinlich läuft es dann sowieso wie immer die letzte Zeit bei uns, dass dann wieder so viel neues Zeug dazukommt, dass man sowieso nicht mehr in der Lage ist, zeitlich das alles zu spielen.
Irgendwann.
Irgendwann, genau. Ja, aber dann würde mich jetzt mal interessieren, was du denn so von deinem Spiel, was du denn dir da so aufgeschrieben hast, wie dir das so im Gedächtnis geblieben ist, Dennis.
Alles klar, also Nier Automata ist das schöne Stück. Ist ein Hack'n'Slash von Platinum Games. Ich meine, wir kennen ja die ganzen Games, die Platinum gemacht hat. Sie waren früher Clover Studios, jetzt sind sie halt Platinum. Arbeiten eigentlich alleine und tun sich mit Publishern zusammen. In diesem Fall war das halt Square Enix. Und man kennt sie halt auch mit Werken wie Metal Gear Rising, Revengeance oder Bayonetta, ein ganz berühmtes Beispiel. Der Kopf hinter Nier Automata ist Taro Yoko. Wortwörtlich der Kopf, denn wer ihn kennt, der weiß, dass er mit diesem Helm da rumgelaufen ist. In der E3 oder eben in Interviews hat er immer diesen Helm aufgehabt. Dieser Helm ist eigentlich Emil, ist ein Charakter aus Nier, also aus dem ersten Nier. Gut, wenn man jetzt ein bisschen in die Story eingeht, so, also was ist das Spiel genau, warum geht's da? Also, die Menschen befinden sich im Krieg mit den Aliens. Und diese Aliens steuern Maschinen auf der Erde und halt, also die gehen halt wirklich so den Kampf an und wollen die Menschen komplett auslöschen, ausradieren. Und die Menschen, die halt überleben, fliehen auf den Mond und bauen da eine Basis. Und sie wollen halt Androiden, so ganz schlaue und kampffähige Androiden herstellen, die dann halt auf die Erde zurückgehen und die Maschinen und Aliens auslöschen, damit sie die Erde halt zurückerobern können. Damit sie wieder bewohnbar wird. Das ist so die Story in dem Spiel. Mhm. Und du steuerst 2B, ist ja auch, kennt man aus der Demo natürlich schon, ist ja auch ein Android und sie kann halt richtig gut kämpfen und sie ist ziemlich hübsch anzusehen. Was halt natürlich das ist halt für mich so ein ganz großer Pluspunkt. Wenn ich da stundenlang auf eine geile Braut starre, dann macht das natürlich Spaß. Ist halt noch motivierender als normal. Und ja, also diese Androiden sind halt sehr fortschrittlich. Das heißt, sie haben Emotionen, sie haben eigene Gedanken und eventuell können sie auch träumen. Also die sind halt sehr menschlich, kann man sagen. Nur halt eben, dass die halt technisch sind. Das ist halt so der einzige Unterschied. Also die Besonderheiten, da will ich jetzt halt schon so ein bisschen mit dem Gameplay anfangen. Es ist halt so, dass, das kennt man auch schon aus der Demo, du hast immer diese verschiedenen Perspektiven. Das wechselt sich so ein bisschen dynamisch. Mal ist es ein Top-Down, mal ist es wie ein Plattformer oder halt ein Side-Scroller oder eben so ein Shoot-'em-up, so ein Style, so Bullet Hell, wie man das nennt. Das heißt, ja, du hast halt diesen Pod bei dir, der kann halt, naja, der dient halt wie so ein Sturmgewehr, sage ich jetzt. Du kannst halt damit rumballern. Und der hat auch noch so besondere Effekte wie diesen Laserstrahl, kennt man ja ebenfalls aus der Demo. Der ist halt ziemlich nützlich so für Fernangriffe oder eben wenn man bestimmte Projektile abwehren möchte, dann kann man die halt abschießen. Und also die Demo hast du ja eh selber gespielt. Du weißt ja, wie so ein bisschen, wie das so läuft mit dem Pod und den Fähigkeiten oder wie das Kämpfen so ein bisschen abläuft. Du hast jetzt zwei Waffen in den Händen, beziehungsweise halt der, also ein leichter Angriff und ein schwerer Angriff. Und je nachdem, wie man die Waffen angeordnet hat, fungiert halt eine Waffe als ein Angriff. Also du hast dann eben pro Taste eine Waffe, sage ich jetzt. Und du kannst halt verschiedene Kombos damit ausprobieren oder eben je nach Waffe oder je nach Anpassung, halt wo du die Waffe in welchen Slot du die gelegt hast, kriegst du halt verschiedene Angriffe dadurch oder verschiedene Kombos. Deshalb gibt es halt jede Menge Möglichkeiten, was man da so halt kombinieren kann miteinander. Und also die Spielwelt, wenn man da erstmal das Tutorial, sage ich jetzt, abgeschlossen hat, wenn man da im Spiel erstmal drin ist, dann hast du halt sehr, sehr große Areale. Es ist zwar kein Open World, aber es grenzt schon sehr an Open World, muss ich jetzt zugeben. Obwohl, ja, nicht jedes Areal ist halt riesengroß, aber es gibt halt schon einiges zu tun. Es gibt jede Menge Items oder Schatztruhen und man kann halt sehr viel erkunden. Und viele Areale sind halt schon von Anfang an begehbar. Nur halt, da musst du halt aufpassen, die Gegner sind dann vielleicht ein bisschen hoch im Level. Dann könnte man halt direkt abkratzen, wenn man da nicht ein bisschen aufpasst. Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, der halt ganz wichtig ist in diesem Spiel. Und das ist das Ableben.
Darf ich da ganz kurz noch dazwischen? Und zwar, wie kann ich mir das da vorstellen? Ist es dann quasi so wie ein Hub, den du irgendwo hast, von dem du dich aus zu den verschiedenen Gebieten oder Missionen teleportierst, transportierst? Oder ist es wie bei den Souls-Spielen, dass es eigentlich alles eine komplett zusammenhängende Welt ist, bei denen du halt das ganze Zeug begehen kannst? So.
Ne, eigentlich kann man das schon ein bisschen wie Souls beschreiben. Also ich würde jetzt mit Dark Souls 1 beziehungsweise mit Zelda oder Okami ein bisschen vergleichen, was die Welt angeht. Und also du schaltest dieses Teleportieren beziehungsweise halt, dass man da irgendwie so Fast Travel macht. Das kommt erst später. Das heißt, das hast du am Anfang noch nicht. Und manche Areale schalten sich halt erst mit der Story frei, wenn man da Fortschritt, also wenn man da voranschreitet. Das heißt, du kannst halt nicht alle Areale direkt begehen, aber schon ein paar. Ja, genau, was ich da noch ansprechen wollte, das war halt, wenn man stirbt, das ist halt, kann man vielleicht auch mit Souls vergleichen, wenn man möchte. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du stirbst, dann verlierst du halt die ganzen Chips, die ausgerüstet waren. Das heißt, das könnten halt bestimmte Upgrades sein, also das könnten so, das sind meistens passive Fähigkeiten, zum Beispiel jetzt Waffenangriff um 30% gestärkt oder eben mehr HP oder dass man irgendwie schneller ausweichen kann oder dass man schneller läuft oder dass die Projektile, die man abschießt, halt mehr Schaden machen, das sind solche Sachen.
Und diese Chips, bekommt man die von Gegnern oder findet man die in Truhen oder bekommt man die nur von Endgegnern oder wie ist es so, wo bekommt man die her?
Eigentlich hast du gerade drei Punkte genannt, aber es gibt noch mehr.
Okay.
Du findest die in Schatztruhen, du findest die in der Umgebung, es kann sein, dass Gegner welche droppen oder Bosse, plus es gibt auch Händler, die welche verkaufen und noch was, du kannst die sogar halt von anderen Spielern, also wenn da jetzt Leichen rumliegen von einem anderen Spieler, dass man da Chips bekommt durch diese Leichen.
wie sind es dann tatsächlich menschliche Spieler, die dann auch irgendwie gestorben sind und dann liegen da halt so diese Leichen von denen rum oder wie ist es? Oder muss man da dann noch, wie bei Nio war das ja so, dass man dort dann an so verschiedenen Gräbern konnte man dann gegen gefallene Krieger kämpfen und dann hat man da irgendeinen Bonus bekommen, wenn man da gewonnen hat?
Nee, so ist das. Also nicht ganz. Also du kannst dir das so vorstellen wie in Dark Souls, wenn da Blutflecken sind. Da sieht man ja, wie Spieler gestorben sind.
Ja.
Also wenn du da halt an einen Androiden kommst, der halt mal ein Spieler war, der halt zerstört worden ist, dann kannst du beten. Das heißt, wenn du für einen Spieler betest, dann bekommt er halt irgendwie die HP aufgefüllt und einen kleinen Buff. Das ist halt so wie ein kleines Geschenk für den. Und weiterhin kannst du entweder die Leiche wieder reparieren. Das heißt, der Android steht dann auf und kämpft halt mit dir, aber halt nur für eine kurze Zeit. Oder du kannst das, also du kannst halt diese Chips dann irgendwie von dem nehmen. Dann kriegst du halt so kleinere Buffs und vielleicht kriegst du dann auch noch einen extra Chip, den du dann behalten kannst. Das heißt, ja, du hast dann halt eben diese Auswahl, was du damit machst. Und dasselbe kann halt auch mit dir gemacht werden. Das heißt, wenn andere Spieler an deine Leiche kommt, dann kann er halt auch beten, dann kriegst du die HP aufgefüllt. Aber was noch ein wichtigerer Punkt ist, und das ist halt schon so ein bisschen der Vergleich zu Souls, halt wenn du stirbst, dann verlierst du all deine Chips. Und wenn du halt ganz wertvolle Chips hattest oder seltene, dann ist das schon ein bisschen krass, wenn man da halt eben die Chips verliert. Da musst du halt schauen, dass du so schnell wie möglich zu diesem Punkt zurückkehrst, wo halt deine Leiche liegt und dass du die dann halt eben wieder herstellst. Also dann kriegst du halt deine Chips wieder. Aber wenn es zu lange dauert oder eben wenn du nochmal stirbst, dann ist das alles weg. Dann kriegst du deine Chips nie wieder.
Oh, ja, okay, das ist dann schon ziemlich spannend bzw. motivierend, dass man da eben, wenn man drauf geht, dass man da schon sein Zeug wieder bekommt. Das ist ja dann nochmal um eine Stufe krasser wie jetzt bei den Soul-Spielen.
Auf jeden Fall, also du musst dir das so vorstellen, als ich da halt zum ersten Mal gestorben bin, war es ja noch okay, weil das war noch relativ am Anfang. Aber wenn man da irgendwie halt Fortschritte macht und eben richtig geile Chips ausrüstet und dann stirbst du und Alter, diese Furcht, dass man nochmal stirbt oder dass man die nicht mehr zurückbekommt, das ist schon ganz krass, also da kriegst du richtig Schiss.
Das glaube ich auf jeden Fall. Wenn man diese Chips jetzt tatsächlich mal verliert und mal angenommen, man hat jetzt auch ziemlich gute verloren, gibt es dann da die Möglichkeit, dass man dann durch Grinden oder durch Erfahrungspunkte sammeln oder wie auch immer, dass man da dann wieder an dieselben Chips kommt oder an vergleichbare Chips, wenn man jetzt beispielsweise nochmal ein Gebiet macht, oder sind die dann einfach weg und man hat dann einen bleibenden Nachteil in dem Spiel?
Nee, du kannst natürlich, also du kannst immer wieder diverse Händler aufsuchen oder so und dann, wenn du Glück hast, haben die halt nochmal bessere oder gleichwertige Chips da und dann kannst du das halt eben kaufen. Aber ja, die Preise sind halt schon nicht niedrig für bessere Chips. Das heißt, du musst dann halt schon schauen, dass du dann wieder Geld machst, damit du die halt kaufen kannst.
Ah, okay. Ja, gut.
Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar diverse Händler. Es gibt wirklich jede Menge verschiedene Händler in diesem Spiel. Und alle Händler haben eben Verschiedenes anzubieten. Das heißt, du kriegst nicht dasselbe von einem anderen Händler. Du hast immer verschiedene Angebote. Es kann sogar sein, dass die Händler selber von Zeit zu Zeit eben andere Sachen anbieten können. Die erweitern halt ihre Produkte. Oder es gibt zum Beispiel einen Händler, der halt rumfährt. Aber da sage ich nicht mehr dazu, welcher Händler das ist oder wer das ist. Es ist einfach nur ein Händler, den du später freischaltest. Und der hat immer so richtig geile Chips zum Angebot. Und die sind halt auch extrem teuer, aber die sind wirklich ziemlich gut. Und das heißt halt, ja, also du hast halt immer verschiedene Händler und immer ein verschiedenes Angebot parat. Und das ist halt schon geil gemacht. Also es ist halt eher dynamisch so. Und um auf die Chips ein bisschen näher einzugehen, du kannst dir drei Sets zusammenbauen und du kannst zwischen diesen drei Sets dann immer umschalten und das ist halt deshalb wichtig, weil du pro Set eine bestimmte Kapazität hast und die kannst du halt nur, du kannst halt nicht einfach jeden Chip reinbauen, den du willst, sondern das hat halt eine bestimmte Grenze, wo man dann eben aussortieren muss, wo man dann entscheiden muss, welchen Chip man dann einbaut oder welchen man dann eben außen zurücklässt oder so. Oder dass man eben diese Sets für bestimmte Stärken oder für bestimmte Szenarien dann baut, dass man dann immer zwischen verschiedenen Sets dann eben wechselt, je nachdem, wie die Situation dann aussieht.
Das erinnert mich gerade ein bisschen an Hollow Knight, was wir ja letzte Folge besprochen hatten, bei dem du auch diese verschiedenen Abzeichen findest, die jetzt quasi das Äquivalent zu diesen Chips sind, und da hat man dann eine bestimmte Anzahl von Slots frei und da kann man diese Chips reinmachen und da muss man eben schauen, je nach Situation, je nach eigenem Kampfstil, welche Chips nehme ich. Manche brauchen dann ein bisschen mehr Platz als andere und dann kann man sich so seinen komplett eigenen Charakter so zusammenstellen und seinen Kampfstil so ein bisschen unterstreichen dadurch.
Ja, das ist ja das Geile. Das ist halt so dieser, also eines dieser Rollenspielaspekte in Nier Automata, dass man eben diese Chips dann eben zur Individualisierung dann eben halt einbauen kann oder eben verschiedene Sets daraus erstellt. Und das sind halt, wie schon erwähnt, oft eher passive Eigenschaften, aber die sind halt sehr hilfreich. Also wirklich, das ist schon ganz krass. Ich habe jetzt, nur um ein Beispiel zu nennen, ich habe da einen Chip, der mir 50% des Schadens, den ich mache, mir als HP zurückgibt. Mhm. Das also heißt, immer wenn ich angreife, dann heile ich mich selber und das ist halt richtig krass.
So ein Vampirismus-Chip quasi.
Genau, also ja, das ist halt schon krass, wenn man dann eben noch einen Chip hat, der die, der den Angriff erhöht und noch einen Chip, der den Angriff dann als Heilung zurückgibt. Oder wenn man da noch Regenerierung hat oder sowas oder eben höhere Verteidigung, dann ja, das ist dann erstens, dass man da OP wird. Zumindest denkt man das, bis ein stärkerer Gegner kommt. Und dann wird man halt zurechtgewiesen. Aber ja, also die Schwierigkeit des Spiels ist auch ein bisschen dynamisch, was halt jetzt noch und noch so einen Unterschied zu Horizon bietet. Das heißt, die Gegner werden meistens nach deinem Level angepasst. Du kannst also, es kann halt auch passieren, dass du in ein Gebiet kommst, wo ein stärkerer Gegner ist. Oder stärkere Gegner, mehrere. Und es kann halt auch sein, dass dass du halt irgendwie in ein anderes Gebiet zurückkehrst, wo dann die Level vielleicht ein bisschen niedriger sind, aber das ist halt auch kein großes Problem, weil die storybasierten Gegner halt meistens deinem Level angepasst werden. Das heißt, du hast immer eine Challenge, immer eine Herausforderung und du bist halt nie wirklich zu hoch gelevelt. Das kommt halt nie vor.
Okay. Aber ich darf mir das jetzt nicht so vorstellen, wie ich glaube bei Morrowind oder so war das, wo dann die Gegner mitgelevelt haben und dass man dann quasi, dass eigentlich alles, was man gemacht hat, umsonst war, wenn man eigentlich mit einem niedrigen Level durchgekommen wäre und man hat dann ja eben wegen Ausrüstung oder Fähigkeiten hat man sich hochgelevelt und die Gegner waren dann aber halt eigentlich immer gleich stark wie man selber so. Und deswegen hat es so das ganze Rollenspiel-Element ein bisschen ad absurdum geführt. Das ist bei Nier nicht so, oder?
Nee, also ich kann das jetzt nicht mit anderen Rollenspielen vergleichen, weil der Level spielt halt eher keine so große Rolle. Und zwar ist es halt wichtiger, wie stark die Waffen sind, dass man die Waffen upgradet, das ist wichtig. Weil die halt, die stellen halt fest, wie viel Schaden du machst. Oder eben, dass du gute Chips ausrüstest, weil die ja dafür sorgen, dass du halt vielleicht mehr HP oder mehr Verteidigung hast. Deswegen ist es halt eher so ein drittrangiges, wie hoch dein Level ist oder wie hoch das Level der Gegner ist. Das ist halt nicht so wichtig hier. Und gut, es kann halt sein, dass du irgendwie in ein Gebiet kommst, wie schon erwähnt, wo die Gegner halt ziemlich hoch sind im Level. Ich bin da zum Beispiel irgendwo runter, wollte angeln, weil also auf der Map hat man halt gesehen, dass da ein Fluss war. Da bin ich halt runter und das war halt ziemlich tief. Dachte mir, ja, da gibt es bestimmt seltene Gegenstände zum Angeln. Und da waren halt da Gegner, die waren... ja, also du kannst mit deinem Pot, also du kannst da wirklich viel mit dem Pot machen, sogar der hat auch eine Taschenlampe. Und ja, du kannst halt damit auch angeln. Da kannst du halt einfach so ein Hologrammsessel machen, da kannst du dich hinsetzen und gemütlich angeln. Da kannst du halt also man kann sogar, das ist mir passiert, ich habe einen Rohr geangelt, den man als Waffe benutzen kann. Ist schon interessant, wenn man dann irgendwie so angelt und auf einmal kriegst du eine Waffe raus. Ist schon geil. Und es gibt halt verschiedene Fische und Fischarten. Es gibt auch maschinische Fische. Ja, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, die Japaner, die bauen immer in ihre Rollenspiele ganz gern das Angeln ein. So bei Zelda ist es so, bei Final Fantasy, bei, ich glaube, wie hieß das noch? Also das fällt mir jetzt gar nicht ein. Gerade das, was über Kickstarter so erfolgreich finanziert wurde. Shenmue meine ich, da kann man auch angeln.
Ja, in Yakuza kannst du ja auch angeln.
Yakuza, genau. Wie gesagt, diese Japaner, die haben es schon mit dem Angeln in ihren Open World, in ihren Rollenspielen.
Aber ich kann es begrüßen, also es macht schon Spaß. Und ich habe da jetzt vielleicht 1 bis 2 Stunden nur geangelt. Das ist schon krass, also es macht halt Spaß.
Wenn das gut gemacht ist und man da so eine gewisse Anzahl an Dingen hat, die man freischalten, die man fangen oder angeln kann, so, und wenn man dann auch noch ein paar andere Vorteile dadurch hat, dann mache ich das auch immer ziemlich gern. Und ich bin dann auch jemand, der das auch ziemlich hart dann komplettiert. So, ich versuche das dann auch schon fertig zu bekommen, dieses Angeln oder diese Sachen, die man da sich erspielen kann im Spiel selber.
Ja, das ist halt gut deshalb, weil du durch das Angeln halt eben vielleicht seltene Fische bekommst und die sind halt sehr viel wert. Das heißt, du kannst dich halt dadurch dann gut finanzieren. Das ist halt immer ein Pluspunkt. Und also noch ein Pluspunkt, wo wir gerade dabei sind. Die Welt ist halt, wie gesagt, schon so ein bisschen schön aufgebaut. Okay, die Grafik ist jetzt, kann nicht mit Horizon mithalten. Das muss man jetzt zugeben. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn das Spiel ist halt eher auf 60 Frames pro Sekunde ausgelegt, weil das Gameplay ja ziemlich schnell vonstatten geht. Ich meine, du bist da halt die ganze Zeit am Ausweichen und am Kombos raushauen. Du hast dann immer sehr viele Gegner um dich rum. Und das ist halt irgendwie so die Stärke des Spiels, das Gameplay an sich. Und also das Soundtrack ist ein ganz, ganz starker Punkt, der in diesem Spiel vorhanden ist. Der unterstreicht immer die Situation oder die Umgebung, das Areal, das Setting, das Design. Und die Musik ist einfach immer so perfekt eingebaut. Und du hast halt immer so verschiedene Themes, je nachdem, wo du dich gerade befindest, ob du im Kampf bist oder wenn du gerade am Hacken bist, was eher im Zeitendurchlauf relativ wichtig wird. Da will ich jetzt auch nicht wirklich viel spoilern dazu. Aber ja, also die Musik passt sich an, sie ist dynamisch und sie ist halt richtig geil. Also ich würde halt jedem empfehlen, da vielleicht ein bisschen reinzuschauen oder reinzuhören, wie der Soundtrack so ist. Denn ja, das sind halt wirklich ganz, ganz interessante und tolle Stücke dabei. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo Platinum Games gut ist, das ist halt der Soundtrack. Die haben da immer wirklich so ein ganz gutes Soundtrack zu ihren Spielen. Was man zu Bayonetta oder halt eben Rising Revengeance auch sagen kann. Da war es ja auch ganz spitze.
Oh ja, bei Metal Gear Rising war es auch gut. Das hat dann immer richtig angepaged so in den Kämpfen. Das war so richtig cool.
Ja, genau das meine ich halt. Die haben einfach so ein Dings dafür. Die haben einen Sinn dafür. Die machen das immer gut. Und keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe, aber es gibt keine Autosaves in Nier Automata.
Nee, hast du noch nicht gesagt, aber hört sich interessant an.
Das ist halt ganz wichtig. Ich meine, stell dir vor, du hast jetzt also nicht gespeichert und stirbst dann. Oder du machst irgendwie einen doofen Fehler und das Spiel geht einfach ins Hauptmenü zurück, dann bist du halt, du bist dann halt im Arsch. Und dann musst du halt wieder von neu anfangen.
Da gibt es doch einen Fehler, den du gemacht hast. Das hast du mir mal kurz erzählt. Vielleicht kannst du das ja noch ausführen.
Genau, also ja. Oh je. Also ich hatte halt vergessen zu speichern. Das heißt, es ging ungefähr dadurch eine Stunde verloren oder so. Also knapp eine Stunde. Und zwar, eine der Chips, die man ausgerüstet hat in seinem Pod, ist das OS-Chip. Das ist halt das Operating System. Und wie sich das halt irgendwie herausstellt, wenn man das Ding entfernt oder verkaufen möchte, dann endet das Spiel einfach mal. Dann sieht man ganz schnell die Credits rollen und ist dann im Hauptmenü wieder. Das heißt, du musst dann das Spiel laden und die Stunde nochmal zurückholen.
Ja, aber vielleicht war das ja dann auch tatsächlich so gedacht, dass man das macht. Und das ist auch so eines der vielen Enden, die man da dann freischalten kann in dem Spiel. Oder war das eigentlich nur ein Game Over dann?
Nee, das ist wirklich so ein Ending. Also das war das Ending T. Es gibt ja insgesamt 26 Endings, also A bis Z. Und das war halt das Ending T. es ist halt tatsächlich wie so ein Easter Egg. Also man erwartet da irgendwie nicht wirklich, dass sowas passiert, aber es passiert dann halt.
Und ach, das ist halt. Das war das, was du meintest, war, womit ich recht hatte. Jetzt weiß ich es wieder, okay.
Ja, genau. Also, da sind solche Endings dabei, Mann.
Ich hatte ja dann so ein bisschen den Vergleich zu den Zero-Escape-Spielen gezogen, was so die Enden angeht in dem Spiel, was du sicher auch noch ausführen wirst gleich. Aber ich hatte mir das schon gedacht, wenn man da dann irgendeine Aktion am Anfang des Spiels oder relativ am Anfang des Spiels macht, die eigentlich nicht vorgesehen ist, dass man da dann ziemlich schnell zurechtgewiesen wird und einfach mal den Abspann oder den Game-Over-Screen sieht dann. Und so war es ja dann auch der Fall.
Ja, und das ist echt krass. Und du musst dir das halt so vorstellen, es gibt 5 Hauptendings, die sind halt mit der Story verbunden. Und die anderen 21 Endings sind dann halt eben solche besonderen Easter Egg-artigen Endings, die dann halt eben auf besondere Art ausgeführt werden. Und ja, es ist halt geil, wenn man da irgendwie drauf kommt oder dass man die herausfindet, das ist dann schon interessant. Nur ja, da muss man halt aufpassen, dass man immer speichert. Und wie gesagt, zum Speichern benötigt man diese Access Points. Die gibt es halt auch in Hub-Gebieten. Es gibt ja verschiedene Hub-Gebiete in dem Spiel. Ja, da muss man halt schauen, dass man die halt eben freischaltet und dann halt eben regelmäßig abspeichert, damit man halt sicher geht, dass man den Fortschritt nicht verliert. Und ja, also da muss man halt schon aufpassen, weil normalerweise ist ja jedes Spiel so ein Autosave-Game, ne? Und hier ist das halt nicht so gemacht.
Und noch was kurz, wie kann ich mir das dann quasi vorstellen? Also wenn ich jetzt irgendein Ende freigeschaltet habe, dann registriert das Spiel quasi, dass ich jetzt beispielsweise dieses Ending T freigeschaltet habe und dann werde ich aber trotzdem an den Speicherpunkt zurückgesetzt, den ich gemacht habe, oder wie?
Ja, also du musst das Spiel halt wieder laden, aber da wird halt dann vermerkt, dass du Ending T freigeschaltet hast.
Außer es handelt sich jetzt um so ein Story-Ending, da muss ich dann vermutlich nochmal von vorne anfangen, oder?
Nein, das ist auch ein bisschen, also das ist so, also ich denke, das ist ganz wichtig, weil ich habe schon ein paar Reviewer gesehen, die das Spiel nur einmal durchgespielt haben und dann die Wertung abgegeben haben. Das ist falsch, das sollte man nicht so tun, denn man bekommt halt am Ende, also nach dem ersten Durchlauf, nach den Credits kommt diese Message, dass das Spiel halt mehr zu bieten hat, dass man weiterspielen sollte, weil da wichtige Story-Elemente sind. Und dann muss man das Spiel, also den Spielstand, den man dann halt gemacht hat, nach dem Durchspielen laden. Und dann kommt man zu Durchlauf 2. Der ergänzt die Story nochmal, du spielst als anderer Charakter. Und du bekommst halt neue Story-Elemente bzw. neue Gameplay-Aspekte. Und das ergänzt halt das Spiel. Das ergänzt den ersten Durchlauf. Und es geht halt noch weiter. Wenn du mit dem zweiten Durchlauf fertig bist, musst du nochmal den Spielstand laden und dann geht das Spiel halt weiter. Also du hast dann nochmal einen kompletten Durchlauf, der komplett neu ist. Also die Story wird dann halt nochmal weitergeführt. Und ja, es gibt halt Leute, die das irgendwie verpeilt haben oder nicht aufgepasst haben. Die haben diese zwei Durchläufe komplett weggelassen und das Spiel dann halt einfach bewertet. Mhm. Ja, das ist voll verkehrt, keine Ahnung. Aber ja, was soll man machen?
Ja, aber gut, diese Leute haben sich dann halt auch im Vorhinein nicht damit auseinandergesetzt. Das ist ja anders wie bei uns. Ich meine, ich habe das ja auch nicht gespielt, aber ich weiß es ja jetzt inzwischen auch, dass man das da dann öfters durchspielen sollte, wenn man die Story in der kompletten Fülle erleben möchte. So.
Ja, und es ist ja nicht nur die Story. Also klar, der zweite Durchlauf hat dann nicht so viel neuen Content, nur ein bisschen was, aber der ergänzt halt die Story. Und das Wichtige ist, dass man den dritten Durchlauf weitermacht, weil das quasi die zweite Hälfte des Spiels ist. Also du wirst dann halt, wie gesagt, die Story geht dann halt weiter und du bekommst halt komplett neuen Content in dem dritten Durchlauf. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man da halt auch dreimal durchspielt. Und was den dritten Durchlauf angeht, da gibt es, also in dem dritten Durchlauf hast du insgesamt 3 Endings. Aber ich sage jetzt nicht natürlich, wie man die freischaltet oder wie man da auf die kommt. Es ist halt nur wichtig, dass man das weiß, dass es da halt 3 verschiedene Endings gibt. Und mit dem dritten Durchlauf verbunden ist halt noch eine Sache, die könnte man vielleicht als negativen Punkt ansehen, was mir jetzt persönlich kein negativer Punkt wäre. Und zwar nach dem dritten Durchlauf schaltest du die Trophy Shop frei. Das heißt, du kannst da hingehen und mit Ingame-Währung, also mit den Credits, die du im Spiel halt gewonnen hast, kannst du damit Trophäen einfach freischalten, also frei kaufen. Und je nachdem, ob es eine goldene, silberne oder Bronze-Trophäe ist, musst du halt je nachdem halt mehr blechen. Aber ja, ich finde, das ist halt fair gemacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es Microtransactions wären. Du musst ja kein echtes Geld dafür bezahlen. Und es wird halt erst nach dem dritten Durchlauf freigeschaltet. Deshalb finde ich das schon ganz okay. Also das ist jetzt für mich kein negativer Punkt.
Ja, für mich auch nicht so. Finde ich jetzt auch nicht, dass es was ausmacht. Ich finde es eigentlich eher ganz cool so, weil ich gebe auf die ganzen Trophäen und auf dieses Platinieren von Spielen eigentlich eh keinen, lege ich eh keinen Wert drauf. Und ja, mal sehen, wie viel ich dann da noch freischalten kann, wenn ich am Schluss meine Credits ausgebe für die Trophäen.
Ja, und noch was Gutes. Wenn man das Spiel halt dann dreimal durchgespielt hat oder halt eben komplett fertig gemacht hat, dann kann man auch hingehen und zwischen den Kapiteln herumspringen. Also das heißt, wenn man irgendwie noch bestimmte Sidequests erledigen möchte oder wenn man bestimmte Endings freischalten möchte, dann kann man halt halt zwischen den Kapiteln hin und her springen. Was halt gut ist, weil ja, da kannst du halt alles nachholen, was du vielleicht vergessen hast. Und was auch noch zu dem dritten Durchlauf gesagt werden sollte, ist, beziehungsweise allgemein zu den Durchläufen, dass es drei spielbare Charaktere gibt. Das heißt, ihr habt drei verschiedene Charaktere, die verschiedene Stärken und Schwächen haben. Aber der Fortschritt, der bleibt. Das heißt, deine Chips, die du halt hattest, oder die Waffen, die du schon gesammelt hast, und auch die Upgrades, die kommen halt alle mit. Und auch dein Level, der bleibt so, wie er war. Deswegen kann man sich das schon so ein bisschen wie ein New Game Plus vorstellen. Eben, dass man alles mitnimmt, aber dass man halt eben ein neues Spiel anfängt, quasi. Deshalb ist das halt eigentlich ganz okay. Finde ich auch gut so. Ja, aber jetzt noch ein paar negative Punkte. Denn ja, die gibt es auch hier. Also die Spielzeit ist alles ganz gut. Ich finde sogar den Umfang, den das Spiel halt bietet, ziemlich super für den Preis. Man bekommt halt sehr viel geboten. Aber, also einige Dinge, die mir halt sauber aufgestoßen sind. Erstens, das Side-Scrolling. Also wenn das Spiel halt zum Side-Scroller wird, ab und zu. Das ist ziemlich scheiße, weil du dann nur nach links oder rechts ausweichen kannst. Und jetzt stell dir vor, du hast hinten und vorne Gegner.
Mhm.
Und wenn du dann in den Stunlock gerätst, das heißt, der von vorne greift an, der von hinten, du kannst nicht mehr ausweichen, dann bist du gefickt. Also dann bist du tot, dann bist du einfach weg.
Ich erkenne die Problematik.
Ja, das ist halt ziemlich scheiße und vor allem, was du halt auch sauer aufstößt, ist dein Partner. Also vor allem jetzt in dem ersten Durchlauf war das halt so, dass 9S, also dieser Android, der ja mit dir rumläuft, dass der halt im Weg stand.
Der Typ da, gell? Das ist dieser Junge da, oder?
Genau, ja. Also dieser Junge, 9S heißt der ja, dass der dann eben im Weg stand. Und ich konnte dann nämlich richtig ausweichen. Und Alter, das hat so genervt.
Dieser kleine Boy.
Ja. Ja gut, man muss auch sagen, das ist jetzt aber auch kein, oder? Nee, okay, ich lasse es weg, das wäre Flash und Spoiler. Da sage ich jetzt nichts dazu. Aber ja, gehen wir weiter. Also dieser Side-Scroller war halt eben so ein bisschen nervig für mich, aber es kann sein, dass die Leute da halt eher andere Meinungen dazu haben. Ich meine, das kann ja unterschiedlich sein, je nach Person. Also die Grafik ist ein bisschen, also vor allem auf der Standard-PS4 ist sie halt sehr bescheiden. Man kriegt die Auflösung von 900p. Das heißt, es sieht halt schon ein bisschen unscharf aus, teilweise. Die Texturen sind hier und da ein bisschen verwischt so. Also die haben keinen Detailgrad, vor allem in der Umgebung. Das fällt halt auch ein bisschen sauer auf. Die Schatten sind ein bisschen niedriger aufgelöst. Ich meine, die Effekte sind halt schon gut gemacht. So grafische Effekte und sowas, das ist schon geil gemacht, aber so die Texturen und sowas, das ist halt schon ein bisschen scheiße gemacht. So, also man merkt halt, dass die PS4 so ein bisschen gelitten hat, dass man da Abstriche machen musste, damit die 60 Frames erreicht werden. Aber da kommen wir schon mal zum nächsten Punkt, und zwar, dass die Frames ab und zu halt einen Dip machen. Das heißt, die fallen dann und du kriegst so kleine Mikroruckler ab und zu. Also da hast du halt größeren Dips, wie jetzt zum Beispiel in dem neuen Zelda-Game, wo die FPS manchmal bei 20 landen. Also so schlimm ist es hier nicht, nein, aber die Dips können halt nerven, beziehungsweise diese Mikroruckler, die nehmen einen raus und die stoßen halt sauer auf. Ich meine, mich hat es auch ein bisschen genervt, weil ich bin halt so einer, der an Frame-Dips ziemlich halt genervt ist. Ich meine, Bloodborne habe ich deshalb verkauft, weil es halt genervt hat. Mhm. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es bei Nier nicht so schlimm ist, weil du hast ja fast immer konstante 60 Frames. Und halt eben, dass die Standard-PS4 halt eben nicht so gut läuft wie die PS4 Pro. Aber halt die gute Nachricht ist, dass die PC-Version bald erscheint. Am 17. ist das, auf Steam. Und ja, da könnt ihr das Spiel dann halt eben je nach guter Hardware flüssig zocken und auch mit einer höheren Auflösung. Oh ja, also ich werde das auch auf jeden Fall für den PC kaufen, beziehungsweise schaue ich dann halt, wenn es irgendwie klarkommt.
Ich werde es kaufen und du kannst es dann in meiner Steam-Bibliothek spielen.
Stimmt, genial. Also ja, so kann man das auch machen.
Ja, also ich werde es mir auch holen, vermutlich. Ich will auch mal sehen, wie das aussieht so.
Also ich kann es halt empfehlen. Weil, erstmal die negativen Punkte, das ist ja noch nicht fertig. Also es gibt auch keinen Lip-Syncing. Also wenn du im Spiel bist und im Spiel dein Charakter halt irgendwie irgendwas plaudert oder eben irgendwas labert, dann hast du keine Lippen, die sich bewegen. Also die ist dann einfach nur starr und okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein wichtiger Punkt, aber mir persönlich hat das schon ein bisschen so die Glaubwürdigkeit genommen, weil ja, man sieht halt, dass die redet, aber die Lippen, die bleiben halt geschlossen.
Aber das, man könnte ja das dann vielleicht so erklären, dass es sich dann halt doch um Maschinen handelt und nicht um Menschen so. Also hätte ich mir das jetzt zurechtgelegt.
Ja, aber die Menschen, die man trifft, die reden ja auch nicht. Also die reden zwar, aber die haben halt keine Lippen, die sich bewegen.
Ja gut, also ich glaube, man unterschätzt das auch immer, wie viel Arbeit da in dieses Lip-Syncing reingeht. Bei Yakuza war es ja ziemlich gut gemacht so, aber ja, also das ist jetzt was mich, glaube ich, nicht stören würde so.
Ja, wie gesagt, es ist halt jedem irgendwie anders. Also es ist halt jedem selber überlassen, ob man sich daran stört. Ich meine, okay, wir haben eine 2B, die ihre Lippen nicht bewegt, aber dafür kann man die Selbstzerstörung machen, dann ist der Rock weg und dann kann man diesen schönen, prächtigen Hintern bewundern.
Oh mein Gott, Alter. Was im Ernst jetzt, oder? Gibt's das echt?
Nee, du kannst, also diese Selbstzerstörung, die ist halt eigentlich dafür gedacht, dass man alles, was drumherum so, also wenn man irgendwie so von vielen Gegnern umzingelt ist, dass man die halt alle wegfegt. Aber dann bist du halt wieder bei 1 HP. Das heißt, du musst halt gucken, dass du dich irgendwie wieder hochheilst. Aber halt dadurch, in diesem Prozess geht dann dein Rock verloren. Ist ja klar.
Ja, natürlich, ja.
Ja, dann hast du halt diesen prächtigen Hintern, der halt irgendwie heraussticht. Und ja, also ist halt schön anzusehen. Kann man sich mal antun. Und das Schöne an diesem Spiel ist halt, wie eben schon erwähnt, die Effekte, die sind halt gut gemacht. Du kannst halt zum Beispiel hingehen und irgendwie so, wenn du im Wasser rumläufst oder wenn du nass wirst, dann trocknest du in Echtzeit. Und das ist halt schon geil gemacht. Und wer dann möchte, der kann den Rock halt eben dann zerstören und den Hintern nass machen und dann kann er den schön betrachten, bewundern.
Alter, hör auf, Alter. Das wird ja immer schlimmer, ey.
Ja, ich muss schon sagen, das gehört schon so zum Spiel dazu. Man will ja irgendwie Spaß haben und man will ja schöne Dinge sehen. Und das gehört halt dazu.
Das passt aber auch zu dem Typ, der das Spiel gemacht hat. Das ist auch so ein verrückter Vogel.
Ja, ein verrückter, aber ein Genie ist das. Der ist zwar verrückt, aber das gehört wohl dazu.
Und da gab es doch noch irgendwie was, hattest du mir mal kurz erzählt. Irgendwie, wenn man der eine gewisse Zeit auf den Hintern schaut oder so.
Ach so, genau, das ist eine Trophäe, die ist halt versteckt. Du musst dann halt also das geht auch mit dem Rock oder auch ohne Rock, du musst die Kamera so einstellen, dass man halt ihren, dass man die Unterhose sieht. Und dann macht sie halt so eine Reaktion, dass sie dann eben sich umdreht und so eine Handbewegung macht, wie hör auf damit oder so. Das musst du halt 10-mal tun und dann kriegst du eine Trophäe. Und die heißt, what are you doing? Ja, das ist halt so ein kleines Secret, so ein kleines Easter Egg, kann man sagen.
Gab es da nicht auch noch eine Geschichte dazu, zu der Story? Oder habe ich da was Falsches im Kopf?
Typ das? Das stimmt, stimmt. Ja. Und zwar ging es halt darum, dass, also dieser Typ heißt ja Taro Yoko, der das Spiel gemacht hat. Zudem wurde halt gesagt, da kamen halt wieder diese Feminazis, die meinten dann, der Charakter hat einen prächtigen Arsch und so, das ist halt voll, das ist voll gegen die Frauen, das ist total scheiße gemacht von dir und so weiter und so fort. Man hat irgendwie den Antrag gestellt, dass das zensiert wird. Ich meine, stell dir das mal vor, Alter, was für ein Bullshit. Ja, und als Reaktion hat dieser Taro Yoko dann eben diese Trophäe gemacht, damit man auf diesen Arsch starren kann. Beziehungsweise, dass man halt eben dazu motiviert wird, diesen Arsch anzustarren, damit diese Feminazis die Klappe halten.
Oh je, oh je. Ja gut, ist ja sein Spiel, er kann das ja machen, wie er möchte.
So ja, genau so ist es halt. Also ich meine, das ist sein Spiel. Warum sollte man da irgendwas zensieren? Jeder Mensch hat einen Arsch. Und ist doch scheißegal, ob man jetzt irgendwie die Unterhose sieht oder nicht, ist doch egal.
Ja, es ist ja auch ab 16, oder? Von daher geht es ja schon in Ordnung soweit.
Warte, ich schau mal gerade.
Ich glaube, das ist ab 16.
Ja, so PG 18 sogar. Aber ob das jetzt FSK 16 ist, das weiß ich leider nicht, aber...
Warte, ich schau gerade, dann kannst du weiter machen.
Also, ja, noch ein... Was ich da fast vergessen hätte.
Ja, ist ab 16, also bei uns zumindest.
Ja, FSK 16. Also PG 18, FSK 16, ja. Also kommt hin. Finde ich jetzt nicht irgendwie, also ja, ab 16 könnte das schon hingehen. Ich meine, so brutal ist das Spiel dann auch wieder nicht. Es gibt halt nur ein paar, es gibt so ein paar Momente, die sind halt schon ein bisschen blutig, aber das sollte euch halt als Überraschung bleiben. Da sage ich jetzt nichts dazu. Na gut, ich habe ja schon erwähnt, dass man eben erkundet und dass man verschiedene Schätze finden kann und sowas. Sogar an unerwarteten Orten. Deswegen ist es halt gut, dass man halt eben immer sich ein bisschen umschaut, dass man erkundet und dass man vielleicht so kleinere Höhlen begeht oder eben, dass man außerhalb der Map noch schaut, was es da so gibt. Ich meine, vielleicht findet man ja etwas. Wir sind schon fast am Ende. Ich finde keine Punkte mehr.
Ja, nee, hast ja auch einiges erklärt so und ja, gibt's vielleicht sonst noch irgendwie was außerhalb des Spieles, was man zur Entwicklung oder so sagen kann? Ich glaube, dieser Taro, der hat da ja auch ab und zu ein paar witzige Dinge gemacht. Hast du da vielleicht noch irgendwie eine Anekdote am Start oder hast du die jetzt alle erzählt schon?
Nee, klar, also man kann da schon noch ein bisschen was erwähnen und zwar, also Taro Yoko war eigentlich so ein bisschen so ein problematisches Thema. Aber ja, man ist da halt froh, dass eben Square Enix diesen Schritt gegangen ist und ihn halt eben, also sein Werk angenommen hat. Sie haben ja beim Publishing geholfen und auch bei der Entwicklung ein bisschen so unter die Arme gegriffen. Also Taro Yoko ist seit Automata Ankündigung eben dafür bekannt, dass er diesen Emil-Helm aufhat. Und er hat sich mal diese Reaktion zu einem deutschen YouTuber angeschaut, der halt eben komplett ausgeflippt ist, als das Spiel angekündigt wurde. Und deshalb, weil er das irgendwie so interessant gefunden hat, wie er da so reagiert ist, hat er diesen deutschen YouTuber zu sich eingeladen. Und die haben sogar halt ein Interview gemacht gehabt. Also das finde ich schon so sehr sympathisch, was der da so gemacht hat. Und da sieht man halt schon, dass dieser Entwickler halt eben schon... Also der ist daran interessiert, wie die Community, wie die Spieler auf dieses Spiel reagieren, wie sie das eben so empfinden oder wie sie das Spiel aufnehmen. Da sieht man halt schon, dass dieser Entwickler halt wirklich ein bisschen, der ist ein Entwickler, der sein Werk liebt. Also der benutzt das wie ein Baby. Also das sieht man schon, dass ihm halt wichtig ist, das Spiel.
Ja, das ist auch meine Einschätzung auf jeden Fall. Ja, hört sich ziemlich interessant an, auf jeden Fall. Nier Automata, ja.
Und ja, eben, was ich da noch ein bisschen erwähnen muss, eigentlich wollte ich das nicht, aber das ist halt schon ein bisschen wichtig, dass man das vielleicht erwähnt. Ich habe ja gesagt, dass man zwischen Kapiteln hin und her springen kann, ne? Und es kann eben passieren, dass manche Sidequests im Verlaufe der Story halt später nicht mehr verfügbar sind. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen logischer oder eben ratsam, dass man Sidequests dann erledigt, wenn sie halt eben verfügbar sind. Dass man eben dann die Hauptstory dann vielleicht ein bisschen rumliegen lässt und dann eben bestimmte Sidequests erledigt. Das wäre halt ratsam. Eben wenn man keine Lust hat, später nochmal zu diesem Kapitel zurückzukehren, dann sollte man halt eben diese Sidequests erledigen, wenn sie verfügbar sind.
Ah, okay, das ist gut zu wissen, weil das werde ich dann auch so machen.
Und noch ein kleiner Tipp, bevor ich es vergesse, das ist auch ganz wichtig. Also, ich sag's mal so, ohne groß zu spoilern. Die Maschinen sind zwar deine Gegner, aber versuch irgendwie immer so einzuschätzen, beziehungsweise beobachte die Maschinen und sei nicht der Erste, der angreift. Je nach Situation kann es nämlich sein, dass du ein bisschen was verbockst. Deshalb sage ich immer, geh behutsam damit um. Sieh zu, dass du die Gegner nicht direkt angreifst. Es kann nämlich sein, dass sie gar keine Gegner sind. Also deshalb immer aufpassen.
Okay. Ja, was würdest du denn dann jetzt so für ein Fazit quasi ziehen? Außer du hast jetzt noch was?
Nee, das wäre soweit alles. Also wie gesagt, das Spiel ist eigentlich so, abgesehen von seinen Mängeln, ganz, 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 ganz stark. Man hätte schon fast meinen können, dass es hinter den Spielen wie Zelda oder eben Horizon untergeht. Aber ich finde es halt gut, dass da ein bisschen drauf geachtet wird, dass das Spiel nicht so ganz im Hintergrund gerückt wird. Und also mein Fazit ist, dass es ein ganz solides Spiel ist. Vielleicht ist es halt nicht jedermanns Sache. Ich meine, wie gesagt, da sind ja viele japanische Punkte dabei, die einem vielleicht nicht so gut gefallen dürften. Ich meine, das kommt ja halt auch auf den Geschmack der Spieler an. Also nach meinem Geschmack ist das ein ganz solides Spiel. Es hat sehr viel Umfang, sehr viel Story und eben auch noch mehr Content zu bieten, als man denkt. Ich meine, ich bin da jetzt im dritten Durchlauf, ganz am Anfang, und habe schon 22 Stunden gespielt. Ich meine, das ist ja schon ganz solide, was da halt geliefert wird. Und abgesehen von den negativen Punkten würde ich jetzt sagen, das ist eine solide 9 von 10, beziehungsweise hat eben 90%. Und mein persönliches Game of the Year, beziehungsweise mein Highlight dieses Jahr soweit, also bis jetzt. Und es könnte sein, dass das eben auch so bleibt.
Okay. Ja, ich habe das auch so empfunden, gerade was so die Platzierung angeht von den Spielen. Also die Horizon und Nier sind ja beide etwa zeitgleich rausgekommen, mit einer Woche Unterschied ungefähr. Und ich habe gerade so die Amazon-Bewertungen angeschaut. Horizon hat über 330 Bewertungen und Nier hat jetzt 4 Bewertungen. Das liegt natürlich auch daran, dass Horizon ganz anders beworben wurde und dass es eben früher rauskam. Aber ich glaube langsam auch, dass mir Nier um einiges besser gefallen wird als Horizon. Also gerade auch wegen den Punkten, die du jetzt angesprochen hast, mit dem Gameplay an sich, mit der Story vor allem und dem japanischen Flair, was das Spiel so hat, das finde ich ja auch immer super. Und ich freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Ich werde mir, wie gesagt, umgehend, wenn es verfügbar ist, die PC-Version geben und dann das mal auf Herz und Nieren testen. So, was auch die Technik angeht, wie hoch ich das da spielen kann von den Auflösungen her mit meinem aktuellen System.
Also ich würde sagen, vielleicht kriegt man da die 1440p hin, wenn man da halt eben so die Schatten vielleicht ein bisschen runterregelt. Und was ich auch noch sagen muss, auf der PS4 Pro läuft das ja in Full HD und auf der Standard PS4 waren es dann eben 900p. Also da ist man schon ein bisschen, da kriegt man die bessere Grafik auf der Pro, dass man das dann eben vielleicht beachtet. Also sonst hätte ich da eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also das wäre es soweit mit mir. Wie gesagt, ich empfehle es eigentlich jedem, der da mit dem Genre was anfangen kann. Hack and Slash. Ich meine, Nier Automata definiert das Genre eigentlich schon so ein bisschen neu. Also du hast da eben, wie gesagt, so eine ganz offene Welt und sehr viel zu tun. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz tolles Game. Also wirklich, es ist ganz stark, ganz solide. Ich kann es halt jedem nur empfehlen. Ja.
Okay, alles klar. Jo, Leute, dann habt ihr jetzt wieder 2 Tipps bekommen, wenn ihr das nicht eh schon geholt habt, das Zeug, was ihr jetzt spielen könnt in nächster Zeit. Ansonsten würde ich jetzt am Schluss nochmal auf unsere Plattform hinweisen. Besucht uns auf Soundcloud, lasst ein Follow da, besucht uns auf iTunes und gebt eine Bewertung ab. Besucht unsere Webseite und gebt uns allgemein Feedback oder teilt diese Info, dass es diesen Podcast gibt, und verbreitet einfach so die Nachricht, damit wir größer werden, damit wir einfach auch mehr Möglichkeiten haben, was das Ganze angeht, mit Spielevorbereitungen, mit Previews, mit Reviews und so weiter. Jo, lasst uns vielleicht auch bei Soundcloud wissen, was euch gefallen hat und was weniger. Da gibt es ja auch eine Comment-Funktion. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke an dich, Dennis, dass du wieder dabei warst. Und von meiner Stelle soll es das dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Leute.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich an euch und natürlich auch bei dir, Tobi. Ja, also bis zum nächsten Mal, Leute.
Ciao.